Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Autor Friedrich Dönhoff. Er veröffentlichte Biografien von Menschen, die seinen Lebensweg, sagen wir, gekreuzt haben. Ein Hamburger Hafenarbeiter gehört genauso dazu wie seine berühmte Großtante, die Publizistin Marion Dönhoff. Zugleich ist Friedrich Dönhoff seit vielen Jahren Krimi-Autor und sein Kommissar, nämlich Sebastian Fink, den lotst er durch diverse Fälle in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dönhoff.
Guten Morgen.
Alle Krimis in Hamburg. Ist die Stadt ein guter Humus fürs Kriminelle?
Ich glaube schon. Also was mich an Hamburg als Hintergrund für eine Serie besonders interessiert, ist, dass es so unterschiedliche Milieus hat. Und natürlich gibt es da auch viel Kriminelles. Passiert dort in allen Milieus. Aber vor allem spielt auch eine Rolle, dass ich die Stadt gut kenne.
Und Morden in Blankenese geht anders als Morden in Wilhelmsburg.
Also das Ergebnis ist wahrscheinlich ähnlich. Das würden jedenfalls die Opfer sagen. Aber bei den Recherchen, da geht man natürlich ganz unterschiedlich vor. Und man erlebt dann als Leser und für mich als jemand, der das dann recherchiert, eben auch ganz unterschiedliche Milieus. Und das ist das auch, was mir Spaß macht, in die unterschiedlichen Milieus reinzugucken.
Seit vielen Jahren lässt unser Gast Friedrich Dönhoff seinen Kommissar, schweres Wort für mich heute Morgen, Sebastian Fink ermitteln. Immer in Hamburg. Hier hatte Sebastian Fink seinen allerersten Fall. Den hat er mit Ach und Krach bestanden und dann durfte er bleiben. Inzwischen ist er also ein erfahrener Ermittler. Herr Dönhoff, beschreiben Sie ihn uns mal. Was für ein Typ Kommissar sollte denn unbedingt Ihre Handschrift tragen?
Ja, Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, der ist erfahren, weil er schon so lange unterwegs ist. Unterwegs heißt, ich glaube, vor ungefähr 12 Jahren erschien der erste Fall für ihn, wobei es nicht 12 Bücher gibt, sondern es gibt 4 und an dem 5. sitze ich gerade. Aber ich möchte ihn eigentlich bewahren oder konservieren als einen Menschen, der eben noch nicht so erfahren ist und ihm das auch bewusst ist. Also eine ganz offene Art hat, an die Dinge, an die Menschen zu gehen, an die Ermittlungen.
Er zweifelt viel für einen Kommissar.
Ja, und das finde ich eben interessant. Und ich glaube, wenn er ein erfahrener Mensch wäre, würde er weniger zweifeln, denke ich. Aber vielleicht stimmt das nicht.
Eine Figur, die eine ganze Reihe von Büchern tragen soll, auch so angelegt ist. Ich habe mich gefragt, Herr Dönhoff, ist der Sebastian Fink Ihnen sozusagen zugelaufen und im Kopf kleben geblieben? Oder haben Sie ihn so richtig, wie soll ich sagen, gebaut als Autor, ganz gezielt eine Figur gebaut, eine Prise davon, eine Prise davon. Wie geht das?
Das geht so. Man versucht, das ist eigentlich bei allen Figuren so, man versucht sie zu bauen und dann entwickeln sie sich anders, als man das wollte und gedacht hat. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so wie mit Kindern, nicht? Also da möchte man auch, dass das eigene Kind sich so und so entwickelt und teilweise macht es das und teilweise nicht.
Das heißt, Sie haben einen Plan mit Ihnen und irgendwann steuern dann nicht nur Sie den Kommissar, sondern auch der Kommissar steuert Sie?
Ja, also sagen wir konkret, ich kann ihn an einen bestimmten Ort schicken, wo jemand ist, mit dem er sprechen muss, wo er etwas herausfinden muss. Und dann kann ich noch bestimmen, wie er anfängt, wie er das Gespräch anfängt. Und dann passiert es immer wieder, dass das Gespräch anders läuft, als ich dachte.
Ups, dann könnte es aber sein, dass Sie den Mörder zu Beginn des Buches auch nicht kennen. Und das glaube ich nicht so ganz.
Also ich weiß eigentlich, ich habe immer einen ganz genauen Plan bei den Krimis, wie das ablaufen soll. Mhm. Und das heißt, ich weiß natürlich, wer es war. Und kenne die ganzen geheimen anderen Wege, die den Leser ablenken sollen. Aber in der Tat, auch das ändert sich dann immer bei der Arbeit. Da muss ich auch aufpassen, dass es möglichst in der Nähe des Rahmens bleibt. Aber trotzdem auch ein bisschen Auslauf lassen.
Dann fangen Sie sich gegenseitig wieder ein,
ja, Kommissar ja, genau. Und Sie. Es ist ein bisschen, ja. Man geht so spazieren zusammen. Und bisher war am Ende dann doch immer der Mörder. Aber es gab zum Beispiel mal plötzlich ein zweites Opfer, mit dem ich ursprünglich nicht gerechnet hatte.
Ups. Ja. Das fand sich dann im Busch.
Nee, das hing von der Decke.
Okay.
Also, aber in einer Kuppel, in einem Theater.
Hamburg ist wichtig als Ort, haben Sie uns erzählt, weil Sie Hamburg gut kennen. Könnte denn Sebastian Fink umziehen?
Also einfach von so? Mir aus gerne. Mhm. Aber man hört immer wieder von den Verlagen und von Leuten, die sich da auskennen, dass das in der Regel nicht funktioniert. Also man kann eine Figur, die der Leser oder auch beim Fernsehen verbindet mit einem bestimmten Ort, nicht so leicht woanders hinsetzen.
Es kommt auch nicht jeder Hamburger in München klar.
Nein, und das mögen die Leser nicht.
Mhm. Mögen die Leser nicht?
Ja, also zum Beispiel Brunetti aus Venedig, da gehört Venedig dazu. Und wenn Brunetti plötzlich in Helsinki ermitteln würde oder in Uruguay, Das haben die Leser nicht besonders gern. Und deswegen habe ich bisher davon noch Abstand genommen.
Besonders im Kopf ist Kommissar ja eigentlich ein Traumberuf. Man kommt durch alle Milieus, von reich bis arm, von gebildet bis ungebildet. Alle gesellschaftlichen Verwerfungen kriegt man so Step by Step in seinem Job mit. In Ihren Krimis geht es mal um Schiffsemissionen, mal um Prostitution, mal tauchen Sie auch in die Musical-Szene ein. Haben Sie das alles recherchiert vor Ort in Hamburg?
Ja, also das ist auch nicht schwer, weil wenn Sie sagen, an der Hand des Kommissars kommt man überall hin, das ist natürlich als Autor auch so. Also das finde ich auch so toll an dem Beruf, dass man in die unterschiedlichsten, was ich vorhin auch sagte, Milieus kommt und unterschiedlichsten Menschen kommt. Und ich habe festgestellt, als wenn man den Leuten sagt, ich mache das für ein Buch und wenn ich dann noch dazu sage, für ein Krimi, dass die Leute immer sehr gerne Auskunft geben.
Auch in der Prostitution.
Ach, wenn Sie zum darauf Beispiel hinaus wollen. Weil das habe ich natürlich nicht so direkt recherchiert.
Bezog mich auf die Auskunft.
Aber in dem Fall gibt es natürlich, also da gibt es genug Material.
Ich dachte, dass es eventuell auch schwieriger ist für einen Autor, der ein Buch schreibt, als für, sage ich mal, eine Tatort-Crew, die dann einen Fernsehfilm für ein Millionenpublikum drehen will. Ja. Dann fühlen sich alle schon mal vorher gebauchpinselt. Aber man kann so, ich gebe mal ein Beispiel, an der Davidswache auf der Reeperbahn aufkreuzen und sagen, hört mal, ich muss eure Polizeiarbeit mal besichtigen.
Ja, da gebe ich Ihnen ein konkretes Beispiel. Also ich rief an bei der Polizei in Hamburg. Und weil ich eben so ein paar Sachen fragen wollte, wie die arbeiten und so. Und ich war nicht sicher, ob die das mitmachen. Mhm. Und zu meiner Überraschung sagte der Mann am Telefon, kommen Sie einfach vorbei. Für Leute wie Sie haben wir hier extra jemanden sitzen.
Ups.
Ja, dann bin ich dann zu dem Polizeipräsidium von Hamburg gefahren und sitze am Ende in so einem kleinen Raum, wie so ein Verhörraum. Und mir saßen sogar zwei gegenüber. Und dann stellte sich heraus, die waren natürlich nicht nur für Krimi-Autoren, sondern für Presse allgemein. Und die haben mir da alles gezeigt, alles beantwortet, aber auch gezeigt, wie es dort aussieht. Und so, also das war leicht. Wissen Sie, das stimmt zwar, das macht einen Eindruck, wenn ein großes Fernsehteam kommt. Aber das ist natürlich auch viel komplizierter. Also ich würde zu mir nach Hause auch ungern ein Fernsehteam reinlassen. Wenn ein Einzelner kommt, dann würde ich sagen, ja, komm mal vorbei und dann zeige ich dir, wie ich da wohne oder was immer der möchte.
Und das Gespräch ist womöglich auch intensiver.
Ja,
ne?
wahrscheinlich.
Sind Sie denn selber, wenn Sie ein Krimi-Schreiber sind, auch ein großer Krimi-Leser?
Eigentlich nicht. Also früher habe ich gar nicht Krimis gelesen. Ich liebe es einfach, mir Krimi-Geschichten auszudenken und eben über die Gesellschaft nachzudenken und darüber zu recherchieren. Mit dem Krimi-Lesen habe ich dann erst angefangen, seitdem ich das selber mache, weil ich das dann doch interessant finde, zu sehen, wie die anderen arbeiten, wie die Dialoge machen und so.
Aber Sebastian Fink ist schon eine ganz eigenständige Figur, weil er auch so nett ist. Und ich meine das als Kompliment, er ist verhältnismäßig normal irgendwie.
Ja, also das Komische ist, das höre ich ganz oft von Lesern oder bei Lesungen, dass Leute kommen und sagen, ich lese eigentlich keine Krimis, aber als ich gehört habe, Ihr Kommissar ist relativ normal, habe ich den gekauft. Also ja, nein, wissen Sie, der Grund ist, ich dachte, so ein Ermittlung und Mord und so weiter, das ist ja eigentlich, ist eben unnormal, Gott sei Dank, das ist was Besonderes. Und wenn man sich damit so sehr beschäftigt, dann als Autor und als Leser, dann finde ich es eigentlich reizvoll, wenn der Kommissar normal ist.
Friedrich Dönhoff ist zu Gast, Autor von Biografien und Krimis. Und vorab, Herr Dönhoff, haben Sie uns verraten oder einer Kollegin, die mit ihm sprach, verraten, eigentlich schrieben Sie schon immer. Ich habe mich so gefragt, wann fing denn immer an?
Also ich würde sagen, als ich einen Stift in die Hand nehmen konnte und als ich begriffen habe, dass man schreiben kann, so würde ich sagen.
Also wann lernt man das? Mit 6, 7?
Ja, ich kann mich leider nicht erinnern, wann das genau war. Aber was ich erinnern kann, ist, dass ich fasziniert davon war, dass man Wörter aneinander reihen kann und das in unterschiedlicher Weise tun kann. Mhm. Und das fand ich irgendwie eine ganz neue Erkenntnis. Da dachte ich wahrscheinlich, ich bin der Einzige. Aber ich meine, da war ich vielleicht 4 Jahre alt. Später merkte ich, das hat es vorher schon gegeben.
Lesen und Schreiben als Weltwunder für einen kleinen Jungen.
Ja, und dann habe ich jede Gelegenheit genutzt zum Schreiben. Und das war damals Briefe, Tagebuch. Und ganz selten in der Schule mal, da weiß ich noch, da sollten wir eine Geschichte schreiben zu einem bestimmten Thema. Und da habe ich gleich 5 Varianten geschrieben. Also ich mochte das von früh an sehr gern.
Die Schriftstellerin Ulrike Dresner erzählte mir neulich von ihrem Opus 1. Das hat sie sogar auf ihrer Website, also Krakelschrift und irgendeine Seeräubergeschichte mit 8 oder 9. Haben Sie noch Ihr Opus 1? So die erste gültige kleine Dönhoff-Geschichte?
Nee, leider nicht. Vielleicht eben, weil wir doch ein paar Mal umgezogen sind, nicht? Und da hat man, also wenn da so ein Gekrackel ist von einem Kind, das packt man ja nicht extra ein, unbedingt. Heute würde man es vielleicht machen, aber früher nahm man das nicht so wichtig.
Herr Dönhoff, Schreiben ist ein verdammt einsames Geschäft und die Menschen, die einem da im Kopf rumspuken, wenn es fiktionale Geschichten sind, die versteht man überhaupt nur selber. Mögen Sie eigentlich den Prozess des Schreibens oder mögen Sie einfach gern ein tolles Buch fertig haben?
Also, das ist eine gute Frage, weil es hängt zusammen. Ich würde sagen, man kann gar kein Buch machen, wenn man nicht sehr gerne schreibt, weil das eben so mühsam ist und so lange dauert. Insofern, nein, ich liebe das einerseits sehr und finde es natürlich manchmal schrecklich. Mhm. Aber ich glaube, ich könnte nicht ganz ohne. Also vielleicht ist das die Antwort. Also die Leute, die Bücher machen, das ist jetzt mehr bezogen auf Belletristik, nicht? Und oder Literatur und eben nicht Sachbücher, dass die doch aus so einem Drang heraus das tun.
Sind Sie jemand, der am Computer ein Buch erarbeitet oder sind Sie ein Spaziergänger, der dann vorm Computer das hineinschreibt, was er beim Spazierengehen erdacht und gefunden hat und das selbstverständlich noch schleift, das ist klar.
Ja, beides, aber doch mehr am Computer natürlich, aber ich drucke dann regelmäßig aus und gehe dann mit dem Gedruckten zum Spazieren irgendwo hin, lese das eben woanders. Also man muss den Raum wechseln, um einen frischen Blick zu bekommen auf das Geschriebene.
Das ist ja auch immer wieder verrückt. Man sitzt da in seiner Höhle und der Kopf ist voll Welt. Das ist ja auch anstrengend.
Genau, sehr anstrengend. Und wenn ich dann draußen bin, dann habe ich einen Stift dabei und dann schreibe ich mit dem Stift da rein in meine 5 Seiten, sag ich mal. Mhm. Ne? Und dieses Schreiben mit dem Stift ist dann wieder etwas anders, als wenn ich direkt in den Computer schreibe.
Mhm. Krimis und Biografien, auf den ersten Ton für mich eine ganz seltsame Kombination.
Ja, das fand ich auch. Und da habe ich öfter mal gefragt, wie kommt das denn, Biografien und Krimis? Und dann merkte ich, es ist eigentlich die Antwort, wo ist da vielleicht eine Verbindung? Es ist ganz einfach, nämlich in beiden Fällen geht es um Menschen. Es geht um Menschen, die Gut. etwas, ja, die etwas, ja, aber die etwas, denen etwas Besonderes widerfahren ist. Mhm. Also, und wie sie damit umgehen und wie das Umfeld damit umgeht. Also wenn man sich wirklich für Menschen interessiert und für Gesellschaft, dann kann man eben sowohl Biografien schreiben und lesen und auch Krimis schreiben und lesen.
Ich greife mal eine der Biografien heraus. Ein gutes Leben ist die beste Antwort. Die Geschichte des Holocaust-Überlebenden Jerry Rosenstein. Ich hatte den Titel schon einfach gern. Ein gutes Leben ist die beste Antwort. sehr alt haben Sie ihn kennengelernt, hat lange in Amerika gelebt. Wie haben Sie ihn überhaupt kennengelernt?
Naja, der hat mich eigentlich kennengelernt, komischerweise. Also ich kriegte eine Mail von ihm. Ja, wir haben ein paar gemeinsame Bekannte und der Jerry lebte damals in San Francisco, war aber auf Europareise und in Hamburg zu Besuch und sagte, ich bin jetzt mal in Hamburg, wenn du zufällig Zeit hast, können wir doch einen Kaffee zusammen trinken. Und ich dachte, komisch, aber mache ich mal, und traf auf diesen hochinteressanten Menschen, der eben viel, viel Schlimmes durchgemacht hat und eben zu dieser Erkenntnis gekommen hat. Ein gutes Leben ist die beste Antwort. Und das fand ich faszinierend. Der war 85 und da wusste ich gleich, über den würde ich eigentlich gerne was machen. Und habe auch direkt angefangen. Und was ich bis dahin nie gemacht hatte, hab mitten in der Arbeit für ein Krimi, habe ich da einfach das eine abgebrochen, das andere begonnen.
Hat er den Kommissar ausgenockt, der Jerry Rosenstein? Ja. Ein Holocaust-Überlebender, ein Homosexueller, lebte dann nach dem Zweiten Weltkrieg über 60 Jahre in San Francisco. Ein mit sich ausgesöhntes Leben. Das ist ja erstaunlich, wenn jemand das schafft, der dann doch ganz knapp Auschwitz überlebt hat.
Ja, eben. Also er war 2 Jahre in den Lagern, von 15 bis 17 und dann die große Befreiung und dann aber festgestellt, eben jetzt ist er schwul und ist wieder, jetzt reden wir von 40er Jahren in New York, wo die erst lebten, Amerika.
Wieder eine verfemte
also,
Gruppe.
Also er musste sich zweimal befreien und das fand ich eben interessant, dass sozusagen, dass wenn sich jemand zweimal befreien muss, führt es nicht automatisch dazu, dass es eine Doppelbelastung war, natürlich eine Doppelbelastung, aber dass es schlecht ausgeht, sondern in dem Fall gut ausging.
Ja. Sie haben es in Ich-Form geschrieben. Das finde ich ein ziemliches Wagnis.
Ja, fand ich auch.
Oh, Sie auch.
Aber ja, ein Wagnis. Ich habe es dann gewagt und es ging gut aus. Ich muss aber dazu sagen, es war nicht ganz so schwer, weil ich wusste ja, er war ja dabei. Also ich habe es in der Ich-Form geschrieben, aber ich wusste immer, der Jerry Rosenstein, liest es ja, bevor es gedruckt wird. Also es wird nie irgendwas rauskommen, was er nicht möchte. Da ist er ganz frei zu streichen oder zu ergänzen, wenn er will. Und deswegen bin ich ganz frei im Schreiben. Und das war in dem Fall dann genau richtig. Also das Buch ist im Grunde so rausgekommen, wie ich es geschrieben habe.
Zu Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur ist heute der Autor Friedrich Dönhoff. Er lebt seit vielen Jahren in Hamburg, ist dort auch geboren, aber aufgewachsen sind Sie in Kenia. Wie kam das?
Mein Vater hat im Rahmen der Entwicklungshilfe, das heißt im Tourismusbereich, Kenia war in 70er Jahren noch nicht das Touriland, was es später wurde, hatte er da eine Arbeit bekommen und eigentlich nur für 2 Jahre. Und so zogen wir, also Eltern und 3 Kinder, dorthin für 2 Jahre. Und dann verlängerte sich das aber immer wieder. Und nachher war ich dann 6, 7, 8 Jahre da.
9 Jahre insgesamt, glaube ich sogar.
Ja, weil wir dann wieder zurück waren, aber dann trotzdem noch dann immer wieder dort und so. Also es hat sich dann so ein bisschen, es ist langsam zu Ende gegangen. Aber es waren jedenfalls 6 oder 7 konzentrierte Jahre dort und vor allem für ein Kind natürlich viel. Also ich war 3, als ich hinging, 10 oder 9, als wir zurückzogen, aber war dann noch bis, ich weiß nicht, 14, 15, 16 noch regelmäßig dort.
Das sind die prägenden Jahre eigentlich. Was erinnern Sie ganz besonders?
Die Weite, die mir aber jetzt gar nicht so gut gefallen hat, aber so dieses ganz weite, trockene Land. Das ist da natürlich speziell. Und also Kenia, wer Kenia kennt, weiß, dass es natürlich auch unterschiedliche Landschaften hat. Es ist ja ein riesiges Land. Aber da, wo wir lebten, außerhalb von Nairobi, wenn man da etwas rausfuhr, dann war man in dieser wunderschönen Landschaft, die man auch in diesem Film Jenseits von Afrika kennt. Was ich heute, wenn ich das als Erwachsener sehe, finde ich es natürlich fantastisch. Und meine Eltern fanden es auch fantastisch. Aber für ein Kind ist es mühsam, weil es auch so abhängig dann ist von den Eltern. Also zum Beispiel zu Freunden kann man nur gefahren werden. Das dauert immer 20 Minuten mit dem Auto und wieder zurück und so. Das fand ich in Deutschland einfacher.
Wirkt das noch nach? Können Sie noch ein paar Worte Swahili? Oder verliert man die Sprache, wenn man sie nicht mehr nutzt?
Ich konnte es tatsächlich fließend, aber natürlich auf Kinderniveau.
Klar.
Aber immerhin. Und ich kann nicht mehr viel. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich hinfahren würde, würde es wiederkommen. Also ich habe mal in diesem Buch Jenseits von Afrika gelesen, jetzt vor nicht langer Zeit. Und da sind einige Sätze in Swahili drin. Und zu meiner Überraschung habe ich die ganz leicht verstanden.
Mhm. Friedrich Dönhoff, das heißt auch, Sie waren es als junger Mensch, als Kind, als Jugendlicher gewohnt, der einzige Weiße unter lauter Schwarzen zu sein. Wie prägt das den Blick?
Dass es für einen halt völlig normal ist, dass die meisten Menschen nicht so aussehen wie man selbst. Und das fiel mir natürlich gar nicht groß auf. Erst als wir dann nach Deutschland zogen und es dann umgekehrt war. Plötzlich waren alle weiß. Und wenn mal jemand auftauchte, der schwarz war, dann war damals, das ist natürlich heute anders, war noch eine gewisse Aufregung. Und da habe ich mich über diese Aufregung gewundert. Und das war eigentlich lehrreich. Mhm. Also zu sehen, dass sehr früh zu begreifen, dass Menschen unterschiedlich sind.
Wie erleben Sie denn gerade mit Ihrem jugendlichen Hintergrund die heutige Debatte zum Rassismus, zur Dekolonisierung und so weiter?
Ist natürlich ein riesiges Thema und das finde ich hochinteressant. Und ich bin auch überhaupt nicht überrascht, weil ich habe natürlich, ich habe irgendwie sehr früh eben dieses Gespür für Rassismus bekommen und habe das immer schon überall gesehen, auch da, wo man es gar nicht erwartet. Auch bei einem selbst. Also das geht schnell. Ja? Und ich finde deswegen auch hochinteressant, was in Amerika passiert, weil ich das Gefühl habe, wir haben da bald eine schwarze Frau als Präsidentin.
Vizepräsidentin.
Erstmal Vizepräsidentin, aber ich glaube...
Sie meinen, Joe Biden, wenn er es schaffte, wäre eine Übergangslösung wahrscheinlich.
Also ich meine, Joe Biden wird, glaube ich, nicht unbedingt 4 Jahre durchhalten. Mhm. Aber auch wenn er die durchhält, ist sie ja dann dran. Und ich im Moment denke ich auch, dass er gewinnen wird. Also ich meine, das ist doch eigentlich sensationell. Und dann wird sich unheimlich viel ändern.
Warten wir es ab. Erstmal muss jemand gewählt werden und machen die Kurve zurück zu Ihnen, zu Friedrich Dönhoff. Sie waren auch wieder auf dem afrikanischen Kontinent gemeinsam mit einem für Sie, ich sag mal, sehr lebensprägenden Menschen, nämlich Ihrer Großtante Marion Dönhoff, legendäre Publizistin, langjährige Herausgeberin der Zeit, 2002 gestorben. Ich habe mich sofort gefragt, Sie haben sie kennengelernt, da war sie schon eine sehr alte Dame. Wollten Sie mit ihr nach Afrika oder sie mit Ihnen?
Ach. Das war irgendwie klar, dass wir das zusammen machen. Also sie fuhr regelmäßig hin, muss man dazu sagen. Es war keine Urlaubsreise. Ne? Sie fuhr, weil sie viel über Südafrika geschrieben hat, fuhr hin. Und ja, also konkret war es schon so, dass sie mich fragte, ob ich Interesse hätte. Aber das war für mich das Allerschönste. Ja? Ich hätte mich gar nicht getraut zu fragen. Und dann haben wir das gemacht.
Sie konnte auch gar nicht Urlaub machen, nicht? Sie hat dann immer gearbeitet.
Ja, ich glaube, die wurde 92 Jahre alt, ohne einmal Urlaub gemacht zu haben. Das machte sie, das hätte sie nervös gemacht.
Mhm.
Aber wissen Sie, es ist eben auch so, wenn man sein Leben so lebt oder das Glück hat, eine Arbeit zu haben, die einen erfüllt und die einem total Spaß macht. Ich meine, davon muss man ja keinen Urlaub machen.
Sie haben ein Buch über sie geschrieben, über Marion Dönhoff. Die Welt ist so, wie man sie sieht. Noch ein schöner Titel, noch ein Statement als Titel gewählt. Da sollten wir auch ein bisschen verbleiben. Das ist eine sehr liebevolle Betrachtung, sehr persönlich, aber schlicht, fast nüchtern in der Sprache. Ich habe es sehr gerne gelesen. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Sie waren da ja noch ganz jung.
Ja, also das allererste Mal kennengelernt, so mit 12. Da war sie bei uns zu Hause zu Besuch und ich erinnere einfach, dass ich saß im Sofa und las in einem Magazin, in einem politischen Magazin, das hieß Der Spiegel. Das schien mir, war für mich neu.
Schön gesagt, das hieß Der Spiegel.
Ja, weil ich guckte, das Spiegel ist ja interessant. Und sie war eben dort und dann kam die plötzlich rüber und setzte sich auf das Sofa. Und jetzt muss man sich eben vorstellen, eine schon ältere Dame, aber noch sehr fit und damals eben voll berufstätig. Ne? Mhm. Da war sie ja die Herausgeberin der Zeit. Und also so eine schon eine Autorität, auch in der Familie, aber auch so, wie sie war. Und jedenfalls war ich so ein bisschen überrascht, dass sie plötzlich bei mir auf dem Sofa saß und ganz offen war und so hoch interessiert daran, was macht der da und was interessiert den.
Ein sehr wichtiger Mensch in seinem Leben war seine Großtante Marion Dönhoff, die deutsche Publizistin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch weil sie als gebürtige Ostpreußin mit sehr aristokratischem Hintergrund sich stets für eine Aussöhnung mit Polen und Russland stark machte und damit auch für den Verzicht auf frühere deutsche Gebiete aussprach, was sie ja selbst betraf. Für sie, Friedrich Dönhoff, war Marion Dönhoff die Großtante und es entspann sich eine sehr liebevoll gepflegte Freundschaft mit einem Altersunterschied von 60 Jahren. Sowas ist selten. Wie hat das geklappt?
Das hat sehr gut geklappt, weil die 60 Jahre einem überhaupt nicht bewusst waren. Und ich meine, da stellt sich ja auch die Frage, warum sollte einem das bewusst sein? Nicht? Also man kann ja einfach von Mensch zu Mensch gucken, ob man sich versteht und mag oder nicht. Und das konnte sie eben so gut. Also sie machte, für sie war Alter keine Kategorie. Und insofern, wie das dann so ist, sie machte den ersten Schritt und ich machte dann den anderen Schritt auf sie zu. Ja, und habe selber dadurch auch gelernt, dass das Alter eben einen nicht hindern sollte, Verbindung zu knüpfen. Altersunterschied.
Viel gelernt über Politik, schreiben Sie, Dinge ernst zu nehmen. Und das fand ich fast noch wichtiger, Dinge nicht ernst zu nehmen, hätten Sie von ihr gelernt. Sie in Ihrem Buch geschrieben. Das ist mir besonders haften geblieben, denn viele treffen ja gerade diese Unterscheidung. Was nimmt man ernst, was nimmt man nicht ernst, nicht? Und rennen jeder Kuh hinterher, die gerade mal wieder durchs Dorf getrieben wird.
Ja, also das bezieht sich auf, dass wir oft zusammen auf dem Sofa saßen, also dann später als Erwachsener bei ihr zu Hause, wenn ich sie besuchte und ich habe auch eine Zeit lang bei ihr gewohnt, guckten wir Nachrichten. Und das fand ich einfach irre, dass so diese verschiedenen Nachrichten dann immer von diesem Menschen mit dieser enormen politischen Erfahrung eingeordnet wurden. Und dann war es eben tatsächlich manchmal so, dass sozusagen die ersten drei Nachrichten bei der Tagesschau, wo man also als Zuschauer fast einen Schreck kriegt, was da alles wieder los ist, dass sie das da irgendwie so wegwischte und sagte, ach, davon spricht in zwei Wochen keiner mehr. Mhm. Und dann aber war interessant, dass manchmal was ganz Kleines, was später kam oder auch in der Zeitung auf Seite 7 erst war, in ganz klein und wirklich auch noch nicht so gesehen wurde als etwas Wichtiges, dass sie darauf aufmerksam machte, dass also da muss man hingucken. Das könnte ein ernsthaftes Problem werden. Und weil ich ja so viele Jahre mit ihr zu tun hatte, habe ich dann auch gesehen, dass sie da wirklich oft recht hatte, in beiden Fällen.
Nicht und haben, immer, aber und haben oft. Ihr Politik- und Geschichtsstudium im Grunde oder am prägendsten auf dem Sofa absolviert.
Ja, kann man so sagen.
Ja, genau. Es ist ja auch eine Frau, die vor allem immer wieder ihre Unabhängigkeit ausgemacht hat, ihre geistige, aber auch ihre mentale Unabhängigkeit. Und es ist ja was sehr Schönes im Alter, nicht nur wach und gesund zu sein, sondern auch fern von jeder Grämlichkeit und dass man nicht ins Hadern geht, mit Vergangenheit und Gegenwart. War das auch eine Brücke, denn Sie sagen, man hat den Altersunterschied nicht gemerkt, aber es gab bestimmt Situationen, da hat man ihn dann doch gemerkt,
naja,
oder?
Zum Beispiel, als sie aus Altersschwäche gestorben ist.
Na gut, aber auch davor.
Und ich am Grab stand. Nein, aber man hat es natürlich immer mal gemerkt. Nein, aber wirklich, es ist zu unterstreichen, dass das verhältnismäßig sehr selten war. Ich glaube, der Grund ist, und das muss man bedenken, sie war ja voll im Job. Also sie und ihr Job war es, die Politik zu analysieren. Also jemand, der das macht, ist ja voll da und muss auch voll in der Gegenwart sein und nicht irgendwas hinterher trauern, was vor Jahrzehnten passiert ist. Oder große Angst vor der Zukunft und sich damit beschäftigen.
Heißt das für den Jungen bei aller liebevollen Freundschaft, die man da pflegt. Also bevor ich zu Tante Marion gehe, lese ich erstmal Zeitung oder auch so ein imaginäres Friedrich Lies.
Ja, gab's schon. Das auch? Also ich lese sowieso super gerne Zeitung. Das habe ich damals schon gemacht. Also deswegen haben wir oft zusammengesessen und dann von den verschiedenen Zeitungen die Politikteile gelesen und dann drüber gesprochen. Das fand ich wunderbar. Also insofern musste ich mich da nicht anstrengen. Aber sie wollte mal, dass ich bestimmte Bücher lese, weil sie fand, das gehört eben zur Allgemeinbildung dazu. Und da hat sie also mit allen Tricks versucht, mir das irgendwie schmackhaft zu machen. Und ich habe mit allen Tricks versucht, drumherum zu kommen.
Das ist ja auch eine Generation, die ihre Eigenarten hat. Also die zum Beispiel immer Zeit nutzt, die alles benutzt, bis es auseinanderfällt. Alles muss man irgendwie so machen, dass es nützlich ist.
Ja.
Haben Sie sich nicht manchmal auch genervt?
Ja, natürlich. Also das habe ich überhaupt festgestellt, dass man freut sich immer, wenn alte Menschen noch sehr rege sind und fit sind und geistig fit. Und so soll es ja auch wirklich sein. Und da kann man einfach tolle Sachen mit denen erleben. Aber ich habe gemerkt, die sind auch irgendwie besonders anstrengend. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist vielleicht eine energetische Sache. Ich denke mir so ein bisschen, man hat ja wirklich weniger Kraft im Alter, im hohen Alter. Und wenn man dann noch geistig so da ist, vielleicht braucht man auch ein bisschen Kraft von den anderen und weiß auch, wie man die saugt. Mhm. Ich kann es nicht anders erklären.
Friedrich Dönhoff, mir kam spontan der Gedanke, waren Sie eventuell auch das Kind, das Ihre Großtante nie hatte? Zeitweilig?
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Und nicht nur ich, weil sie war sowieso mit jungen Leuten immer sehr offen. Bei mir war das jetzt speziell eng, aber sie hatte sich immer interessiert, auch für die Generation vor mir. Das war für sie ja da auch die Kindergeneration. Und überhaupt in der Familie alle jungen Leute. Und sie sagte das auch. Sie sagte, ich brauche ja keine eigenen Kinder, weil ich habe viele Geschwister, die haben alle Kinder. Das sind für mich wie eigene Kinder und die Enkel wie eigene Enkel. Da brauche ich ja keine eigenen. Und ich hatte das Gefühl, da war sie sogar im Nachhinein richtig froh, dass sie keine hatte, weil sie ihr Leben so spannend fand.
Und Unabhängigkeit.
Das wäre, ne? Unabhängigkeit, das wäre mit Kindern,
das ist der Preis.
Wäre das nicht gegangen. Mhm. Bei der Generation.
Kennt sie denn noch ihre Krimis?
Nee, leider nicht. Die kamen später.
Dann spinnen wir mal. Was hätte sie dazu gesagt?
Ja, ich glaube, die hätte Spaß damit gehabt und wir hätten drüber gesprochen. Ich hätte ein paar konkrete Fragen gestellt. Aber ich kann noch eins schnell erzählen. Also sie hat natürlich andere Sachen von mir gelesen, die ich gemacht habe, also Arbeiten für die Uni. Und da saßen wir zusammen auch da auf dem Sofa, Füße auf dem Sofatisch und ein Blatt Papier vor uns und sie mit dem Bleistift ging so durch meinen Text Wort für Wort für Wort für Wort, weggestrichen Wort, Wort, Wort. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben bis heute.
Ich wollte noch fragen, Herr Dönhoff, ob Sie von Filmen aus den 1990ern denn inzwischen auch den Schluss kennen.
Ja, da muss ich aber dazu sagen, dass wir so oft im Kino waren, die Marion und ich, und sie irgendwie zu nervös war, um das alles durchzugucken, den gesamten Film, und wir immer nach der Hälfte rausgegangen sind.
Eben.
Und sie dann vor dem Kino stand und sagte, ich glaube, da passiert auch nichts mehr. Ich habe mich dann daran gewöhnt. Ich kenne viele Filme nur zur Hälfte bis heute.
Mhm. Und der Schreibtisch, an dem Sie arbeiten, wie sieht das aus? Wie sieht der aus? Was ist das für ein Schreibtisch?
Das ist witzigerweise tatsächlich ihr Schreibtisch gewesen. Also sie saß 40 Jahre lang an einem Schreibtisch sie hatte natürlich ihr Büro, aber dann hat sie auch ihre Artikel eigentlich zu Hause geschrieben an einem bestimmten Schreibtisch. Und ja, an dem sitze ich heute. Und da denke ich natürlich manchmal dran. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da eine besondere Energie ist. Da weiß ich aber nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist.
Das muss man vielleicht auch gar nicht wissen. Das muss man
nur
spüren.
Stimmt. Ja, man kann es einfach so stehen lassen. Oder vielleicht in ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren, wenn es mich dann noch gibt, kann ich Ihnen dann nochmal eine neue Antwort geben. Vielleicht.
Friedrich Dönhoff, danke für den Besuch im Studio hier. War schön, Sie zu Gast zu haben.